So, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Gäste, ich begrüße Sie stellvertretend von Zukunft Sozialraum e.V. und hoffe, dass Sie bei der Veranstaltung Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Erfurt ein paar interessante Kommentare und Beiträge der anwesenden Personen für sich mitnehmen können. Danke und ich übergebe an Nadine von Radio 3.
Ja, schönen guten Tag zur zweiten Diskussionsrunde im Rahmen der zweiten Erfurter Inklusionstage. Heute zum Thema Partizipation und Inklusion von Menschen mit Behinderungen in Erfurt. Und wir beginnen wie gewohnt mit einer Vorstellungsrunde.
Und wir möchten auch die vorgestellten Gästinnen und Gäste bitten, ganz kurz drei Sätze vielleicht nochmal, was verstehen Sie unter Inklusion? Ich begrüße ganz herzlich Frau Tamara Thierbach, die Bürgermeisterin und Dezernentin für Soziales, Bildung und Kultur der Stadt Erfurt. Guten Tag.
Hallo. Und also Tamara Thierbach, Bürgermeisterin und Beigeordnete. Was verstehe ich unter Inklusion? Dass man nicht erst ausgrenzt, um dann wieder zu integrieren. Ich soll es ja kurz machen. Ja.
Ich begrüße den Landesvorsitzenden des Deutschen Vereins der Blinden und Sehbehinderten in Studium und Beruf, Herrn Rainer Spring. Einen schönen guten Tag. Was ist für Sie Inklusion?
Ja, guten Tag. Für mich ist Inklusion Teilhabe am gesellschaftlichen Leben, in der Mitte der Gesellschaft stehen, nicht am Rand, das verwirklichen, was man verwirklichen kann und die Bitte an die Gesellschaft, keine Barrieren dort zu errichten, wo sie nicht nötig sind.
Ich begrüße den Beauftragten für Menschen mit Behinderungen im Freistaat Thüringen, Herrn Dr. Paul Brockhausen. Was ist für Sie Inklusion?
Für mich ist Inklusion, dass alle alles gemeinsam machen. Das ist ein großes Ziel und dafür müssen sehr, sehr viele Barrieren abgebaut werden. Ja, na, höre ich jetzt schon auf. Danke.
Es geht weiter? Ja. Ach, er hat schon, okay. Ich begrüße Mike Notnagel, den inklusionspolitischen Sprecher der Linken und Landesvorsitzender des Sozialverband Deutschland in Thüringen. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Also für mich ist Inklusion, wenn wir von Anfang an dabei sind, ähnlich wie es Tamara gesagt hat, nicht, dass wir erst aussortiert werden, wieder einsortiert werden, sondern dass wir wirklich Teil des Ganzen sind und dass ich nicht weiterhin als so ein achtes Weltwunder gesehen werde, sondern ganz normal wie jeder andere auch.
Als nächsten Gast begrüße ich Markus Waluschek. Er ist Mitglied im Kreisvorstand der Piratenpartei, Kreisvorstand hier in Erfurt, der Piratenpartei Deutschland. Hallo.
Hallo, für mich ist Inklusion Teilhabe aller Menschen in allen gesellschaftlichen Bereichen.
Und wir begrüßen Frau Carola Stange. Sie ist Mitglied des Landtages. Sie ist Gleichstellungs- und behindertenpolitische Sprecherin der Fraktion Die Linke. Guten Tag.
Guten Tag. Keiner ist ausgegrenzt. Alle sind dabei.
Und wir begrüßen Frau Peggy Steinecker. Und zwar, ach so, ja, sie ist vom Bundesverband Behinderter und chronisch kranker Eltern. Guten Tag.
Ja, guten Tag. Für mich bedeutet Inklusion, dabei zu sein und die Möglichkeit zu haben, zwischen unterschiedlichen Angeboten frei wählen zu dürfen.
Und ebenfalls vom Bundesverband Behinderter und chronischer kranker Eltern ist Susanne Schnabel. Guten Tag, Frau Schnabel.
Ja, hallo. Für mich bedeutet Inklusion, dass Menschen mit Behinderung wirklich als als Mensch gesehen werden und aber nicht desto trotz mit den Einschränkungen halt ein ganz normales Leben leben können, wie es für die meisten selbstverständlich ist und eben auch dementsprechend die unterstützt werden von der Gesellschaft, dass sie das können.
Wie sieht es denn aus in Erfurt mit der Inklusion? Wie weit sind wir? Wir haben letztes Jahr schon sehr angeregt darüber diskutiert. Was hat sich denn getan in dem einen Jahr?
Vielleicht fragen wir gleich mal die Bürgermeisterin der Stadt.
Vieles und nichts. Ja, weil ich glaube, vieles und nichts. Das viele ist, dass es in den Köpfen tatsächlich zu einem, bei vielen, zu einem Nachdenken geführt hat, dass die Aktivitäten ja auf der Grundlage eines Stadtratsbeschlusses zu einem städtischen Plan kommen muss, über viele öffentliche Foren, durch die tatsächliche Aktivität der Behinderten zu dem Plan gekommen ist, der jetzt in der Verwaltung bearbeitet werden muss, weil er unheimlich viele Anforderungen stellt, wo ich glaube, das war, ist Herr Zweigler hier noch im Raum? Da ist er, ja. Wo ich glaube, die gemeinsam gewählte Form, wie dieses durch den Behindertenbeirat dann in die Verwaltung kam, um Gottes Willen nicht aussortieren zu lassen, was man jetzt sofort machen könne, was viel Geld kostet, was später zu machen ist, sondern dass wir behutsam drangehen und tatsächlich entsprechend dem, wie es in dem Plan, in den Vorschlägen auch steht, letztendlich Prüfaufträge sind, manche Maßnahmen klein sind, die man sofort umsetzen kann. Aber ich glaube, der größte Erfolg ist der der Betroffenen selbst, dass sie dieses so zustande gebracht haben, dass die Verwaltung arbeiten muss. Also da gibt es kein Amt mehr. Und es ist ja sehr unterschiedlich. Wenn ich jeden Tag nur mit der Geschichte zu tun habe, also mit Baudenkmal, dann überlegen die Leute, Mensch, mein Museum kann ich nicht barrierefrei machen. Aber da denken die schon wieder nur an Rollstühle. Jetzt sind sie konfrontiert, gehen Hörschleifen, gehen Tastführung. Also da ist, hat sich unheimlich viel bewegt und jetzt ist es wirklich so, dass die Maßnahmen, ich will nicht jetzt Schulnetzplan oder Kita benennen, aber selbst wenn wir sagen, wir schaffen nicht alles sofort, es wird überall Schulen geben, wo zumindest die Mentalität der Leute sich verändert hat, dass man sagt, ich muss nicht nur den Rollstuhl denken, sondern es gibt andere Möglichkeiten oder Förderschulzentren aufzulösen. Alleine die Ankündigung. In Erfurt 2 Förderschulzentren. Also wir fangen nicht an mit der Körperbehindertenschule. Wir fangen auch nicht an mit der Hörbehinderten in der Windhorststraße. Das macht man nicht. Aber andere Förderschulzentren sind wir in der Lage, tatsächlich zu verändern. Und dieses 2 auflösen, das hat eine Diskussion gebracht, wo jetzt ganz viele erstmalig konfrontiert sind, nämlich Eltern. Die sind plötzlich damit konfrontiert, dass es in der Stadt die Überlegung, die Chance, sogar die Beschlüsse formal dazu gibt. Das macht viel Unruhe, aber ich glaube, eine produktive. Und wenn ich alles zusammennehme, was sich da getan hat, dann ist es wirklich vieles und aber an mancher Ecke auch nichts. Weil an mancher Ecke, wo wir uns gewünscht hätten, dass schon Barrieren aus dem Kopf in Vorleistung ausgeräumt wurden, das schafft man nicht von einem Jahr oder nicht innerhalb von 2 Jahren.
Ich glaube, Frau Thierbach, das Problem war die Verunsicherung, dass das eine Förderzentrum ziemlich still und heimlich geschlossen war und man immer sagt, man hat durch Inklusion die Möglichkeit zum Wählen. Und wenn ich mich aber für ein Förderzentrum entscheide, wähle ich schlecht. Was ist denn nun aus den Schülern geworden und den Lehrern? Und was hat man den Eltern für Alternativen angeboten?
Das ist der Prozess nicht durch. Sondern sie haben immer erst eine Planung, dann eine öffentliche Diskussion, dann Beschlüsse. Und trotzdem hat die Tatsache, sie brauchen 2 Jahre ungefähr für eine Schulnetzplanung. Also in Erfurt bei über 69 Schulen. Und da ist wirklich die Frage der Diskussion gegenwärtig. Eins haben wir, das sind die idiotischsten und unmöglichsten Schritte, die wir machen. Das Förderschulzentrum Sprache ist nicht mehr an dem Ort, wo es war. sondern es ist in ein anderes Schulgebäude mit umgezogen. Die integrierte Gesamtschule ist schon immer eine, die eben von ihrer Aufgabe her, von vornherein, Behinderung, egal welche, in ihre Schule integrieren kann. Und sie haben immer die Diskussion mit den Eltern, mit allen Eltern. Ich kenne Eltern von behinderten Kindern, die mir sagen, das könnt ihr doch nicht tun. Also zu gut Deutsch, meinem Kind den Schutzraum wegnehmen. Wenn sie dann sagen, aber ihr Kind geht nicht ewig in die Schule, sondern irgendwann ist das einfach auch aus dem Schutzraum raus, kriegen sie Diskussionen. Egal, was sie anpacken, ich kann ein Förderschulzentrum nicht von einem Tag zum anderen schließen. Wir müssen die Diskussion und die Wahlfreiheit, gerade bei Kindern der Eltern. Ich muss Ihnen gestehen, erst hatte ich wirklich Angst, dass die Anforderung an uns, also ich will es mal ganz negativ, dass es einen Run gibt, raus aus den Förderschulzentren. Den gibt es überhaupt nicht. Sondern auch die Eltern, viele Eltern müssen überzeugt werden. Es ist im Moment eine Verteidigungsform gegenüber Förderschulzentren. Das ist irre schwer.
Ja, aber ich hatte gerade den Schulleiter, Herrn Dr. Wilhelm von der integrierten Gesamtschule, vor 3 Wochen in so einer ähnlichen Diskussion. Und er ist ja auch sehr engagiert, das muss man sagen. Aber trotzdem hat er aber auch Angst davor, jetzt, wenn alles immer mehr umgesetzt werden soll. Er hat auch einen absoluten Fachkräftemangel. Er sagt, er hat auch Angst, Fehler zu machen. Es sind junge, heranwachsende Menschen. Da kann jeder Fehler wirklich sehr gefährlich sein.
Ja. Also Fehler können immer problematisch sein. Wer aber nicht ausprobiert, macht doch keine Fehler. Nein, dieser Prozess ist so kompliziert. Gerade wenn ich die integrierte Gesamtschule nehme. Ja, ich brauche unbedingt Schulassistenz, Schulbegleiter. Und da hilft es gar nicht, dass ich sage, die Ministerien müssen sich nun mal einigen, wen sie anerkennen. Hier in der Kommune muss ich eine Lösung finden. Und diese Lösung heißt bei uns immer, wenn sie erstritten wird, Eingliederungsleistung. Weil wir hatten bei mir im Dezernat Jugendamt, Sozialamt, Schulamt, Kulturdirektion und noch vieles mehr. Wir haben ausgemacht, einer ist immer dafür zuständig. Aber finde mal immer den einen, der zuständig ist. Nicht immer ist es das Jugendamt, nicht immer ist es das Sozialamt und immer müssen wir trotzdem einen finden, der zum Beispiel die Schulassistenz macht. Das habe ich, und deswegen, ich brauche rechtlich Klarheit. Ich hatte mich unheimlich gefreut, wie aus dem Wirtschaftsministerium über die Sozialwirtschaft kam, dass ein Artikel, dass der Verein so und so viele Schulbegleiter weiterentwickelt hat. Und dann kriege ich doch aber so ein richtig, ja, ein wunderbares Heft von Herrn Machnik über die Sozialwirtschaft. Und in dem finde ich Schulbegleiterausbildung. Und denke, na, da hat ja einer eine Quelle gefunden. Und dann kommen sie und merken, oh Gott, da streiten sich jetzt 3 Ministerien. Das eine hat es vorgestellt, weil es ist ein Element der Sozialwirtschaft. Das eine sagt, Bildung bin ich, das andere soziale Leistung ich, das eine hat den Schulbegleiter und die anderen den Schulassistenz. Diese Streitereien können Sie in der Kommune nicht machen, will ich auch nicht. Deswegen verstehe ich Dr. Wilhelm, weil der nämlich nichts anderes zu tun hat, als den Unterricht abzusichern. Und da können Sie als Schulträger, der formal nur für die Häuser zuständig ist. Und das formal bedeutet für mich, weil wir uns eben nicht so verstehen, sondern über die Kommune müssen die Unterstützerleistungen kommen. Und das können sie immer nur so machen, wie sie es rechtlich gerade hinkriegen. Und die Lehrer, die Dr. Wilhelm fehlen, die kann ich leider eben auch nicht zur Verfügung stehen, weil das muss das Kultusministerium machen. Und dann haben wir da übrigens noch eine Diskussionsmatte dran, aber ich würde wirklich sagen, es gibt mehr als Schule eine Matte dran, dass nämlich viele Lehrer da, wo ich es geschafft habe, Schulbegleiter oder eine Assistenz oder ADHS anerkennen, kriege ich sofort übers Jugendamt hin, irgendwie, die Finanzierung des Schulbegleiters. Und dann stört der Schulbegleiter, weil er dem Schüler hilft, den Lehrer vorne. Also wir haben nach Aussage der Lehrer, sie merken, es wird nur möglich sein, das richtig vorwärts zu bringen, wenn immer Kommunikation miteinander über diese Probleme. Deswegen habe ich gesagt, für mich ist Inklusion, wenn nicht erst Ausgrenzung stattfindet und danach Integration gesucht wird. Weil das ist das konkrete Leben.
Jetzt hat Frau Thierbach ja gesagt, es ist schon mal ein großer Erfolg der Verbände und auch des Beirats, dass die Verwaltung jetzt arbeiten muss.
Frau Müller hat er ihn eingebracht.
Genau. Ja, jetzt liegt es aber doch wieder an den Verbänden und an dem Behindertenbeirat, weil die Verwaltung muss ja jetzt erstmal unwahrscheinlich sensibilisiert werden und wahrscheinlich auch geschult werden. Ist das jetzt die Arbeit, die auch auf die Verbände zukommt, damit zu arbeiten?
Ich glaube, das Problem ist eigentlich, dass die Verbände jetzt die Angst haben, dass wieder viel zu viel von der Verwaltung rausgestrichen wird. Auf Landesebene gab es eine sehr große Enttäuschung dann zur Präsentation dieses Aktionsplanes, weil gefühlt sehr viele Aktionen rausgestrichen wurden durch die Ministerien und man auch nicht nachvollziehen kann, welche genau das sind von den einzelnen Arbeitsgruppen. Ich weiß, aber nun wenn man auf Landesebene einmal so eine Erfahrung gemacht hat, denkt man natürlich, wie geht das in den Kommunen?
Und die Angst haben wir ja auch gewusst. Und die Angst, die war ja da, wie ich alles gelesen habe. Die war ja auch bei mir da, dass man jetzt Porzellan zerdeppert. Und deswegen hatte ich eben nach Herrn Zweigler geschaut. Es ist eben nun nicht einfach möglich. Ich sag's wie es zum negativen Plan werden könnte, wenn wir einfach sagen, der Haushalt gibt es nicht her und wir streichen. Natürlich werden wir nicht alle Baubarrikaden, die es in der Stadt gibt, auf einmal. Aber wir wollen hinschreiben, was ist jetzt möglich und wie muss ein Stufenplan aussehen. Also ich glaube, hier sitzt keiner drin im Raum, der sich einbildet, dass die Inklusion innerhalb von 5 Jahren überall Realität ist. Und so muss man auch die Maßnahmen, man muss einen Maßnahmenkatalog draus machen. Den Plan, die Ideen, die Aufträge bestehen lassen und dann aber sagen, in diesem Jahr sind wir für die Schritte. Der Plan ist ein gesellschaftspolitisches, wie so ein Bild, was sich Behinderte für ihr Leben von der Gesellschaft erwarten. Der ist nicht Wunschzettel. Und da sind wir anders dran gegangen, um nicht rauszustreichen.
Erstmal Frau Stange, dann hat sich Herr Brockhausen noch gemeldet.
Aber ich glaube, an der Stelle sind wir ja noch nicht in der Stadt. Und da ist die Angst der Verbände ist sicher berechtigt, aber wir werden zu uns erst den Aktionsplan für die Stadt Erfurt werden wir uns erst angucken, wenn man vorgelegt ist. Und dann können wir sicher noch mal im Detail darüber reden. Ne? Also wir sind ja noch in der Vorbereitung, in der Ideenfindung haben wir ja durch die 2 Veranstaltungen gemacht und jetzt an die Verwaltung gegeben. Und dann glaube ich schon, dass die Verbände hier in Erfurt so engagiert sind und auch so durchsetzungsfähig, dass sie schon den Stadträten und somit auch dann im Prinzip als verlängerten Arm der Verwaltung auch sagen, das und das wollen wir bitte noch reinhaben und das habt ihr einfach rausgestrichen. Aber da sind wir ja noch nicht, ne? Da sind wir noch nicht an dem Punkt. Und darum können wir ja vielleicht im nächsten Jahr hier am 5. Mai sitzen. Da hoffe ich, dass wir Ihnen vorgelegt haben, dass wir nochmal diskutiert haben und vielleicht auch den Plan als Stadtratsbeschluss wieder abgesegnet, also beschlossen haben. Das wäre auch die positive Weiterentwicklung im Vergleich zum Land. Da ist ja das passiert, genau das, was Sie gesagt haben, haben Verbände sich ganz viel Mühe gegeben, in ganz viele Veranstaltungen ihre Ideen eingebracht und der Landesaktionsplan der Landesregierung ist erstens nur ein Kabinettsbeschluss, ist nicht durch den Landtag als Beschluss gegangen und zweitens natürlich sind viele Maßnahmen einfach rausgestrichen worden. Und da bin ich einfach mal ganz guter Hoffnung, dass das hier in Erfurt nicht passiert. Ne? So, einfach so weit.
Also, dass hier in Erfurt nichts herausgestrichen wird, nach dem, was Frau Thierbach gerade gesagt hat, kann ich mir nicht ganz vorstellen. Aber ich will auch nicht zum Landesaktionsplan jetzt hier. Ja, man kann viele Dinge machen, um den Aktionsplan verbindlich zu machen und so weiter. Aber wichtig ist, dass Erfurt seinerseits hergegangen ist und schon sehr weit auf Landesebene sehr weit und erste Vorreiterkommune ist, die sich der Aufgabe stellt, der Inklusion stellt. Und allgemein zur Inklusion gesagt, möchte ich darauf hinweisen, dass Inklusion ein Ziel ist. Das heißt, oder die Straße ist zu dem Ziel Inklusion. Und dass wir uns auf dem Weg dahin befinden. Und wie Frau Thierbach das schon richtig gesagt hat, es sind unendliche Sachen. Und wenn Sie gerade bei der Schule anfangen, dann haben Sie in ein Wespennest gestochen. Dann haben Sie nämlich, haben Sie unendliche Diskussion, weil ganz viele Leute dort, viele Personen dort involviert sind und es ist einfach notwendig, sich dieser nicht einfachen Aufgabe zu stellen und der Weg ist zu beschreiten, ist beschritten worden. Klasse, das finde ich gut für Erfurt und es setzt sich in Weimar schon fort, nicht? Und wir brauchen das in ganz Thüringen.
Herr Notnagel.
Ja, da möchte ich mal was als Nicht-Erfurter sagen. Ich empfinde das, wenn ich von draußen hier auf diese Stadt gucke und von draußen sozusagen reinkomme, dass natürlich hier im Rat, auch in den Fraktionen, auch in der Verwaltung zum Teil anderes Denken und Handeln herrscht wie auf dem platten Land. Ich komme nun aus dem Landkreis Schmalkalden-Meiningen. Ich wusste genau, bei mir im Landkreis werde ich keinen Maßnahmen- oder Aktionsplan oder sowas hinkriegen. Da ist überhaupt keine Sensibilität da und auch kein Verständnis. Stattdessen haben wir als Fraktion in den Kreistagen einen Antrag eingebracht, Sozialplanung 2013, nämlich mal das anzuschauen, was man hat. Und das anzuschauen, was man hat, auch mal mit außen diskutieren und dokumentieren und sozusagen zwei öffentliche Veranstaltungen machen. Die eine, die Ist-Analyse und die zweite, was bedeutet denn, wenn ich Inklusion nehme und wenn ich die Umsetzung der UN-Konvention nehme? Und was bedeutet das dann ganz konkret für die Sozialplanung in unserem Landkreis, was man ja identisch mit der Stadt auch sehen kann? Der wurde erstmal abgelehnt, der Antrag, weil man, O-Ton aus dem Kreistag, eben der Meinung war von Ausschussvorsitzenden des Sozialausschusses, wir haben eine gute, keine Sozialplanung, aber wir haben eine gute Sozialberichterstattung. Und da wird alles gut dokumentiert und sowas brauchen wir nicht. Das hat dann mehrere Runden sozusagen im Sozialausschuss und im Behindertenbeirat gemacht, gemeinsame Sitzungen etc., wo ich jetzt davon ausgehe, dass wir im Juni im Kreistag einen veränderten Antrag sozusagen wieder reinkriegen, wo statt zwei Veranstaltungen eben nur noch eine geben wird. Das war der Kompromiss. Und dass wir den Gesundheitstag, den wir sowieso jedes Jahr nutzen, eben dazu nutzen im nächsten Jahr, um über Inklusion und die Auswirkungen von Inklusion auf unseren Landkreis zu diskutieren und dann eben weiteres entwickeln. Ich hoffe, dass es dann so eine Art Aktionsplan daraus entstehen wird. Aber das müssen dann die Mehrheiten einfach entscheiden. Und das sind wir genau auch bei denen, was hier in Erfurt eben genauso wirkt, Bewusstseinsbildung. Ne? Und da sind eben Kommunalpolitiker nicht anders wie jeder andere Mensch und Verwaltungsmenschen eben auch nicht anders. Und manches, Tamara hat es ja gerade gesagt, ich glaube, es sitzt hier keiner, der denkt, in 5 Jahren ist umgesetzt. Das glaube ich auch nicht. Aber ich glaube daran, dass wir langsam auf den Weg uns machen müssen und überlegen müssen, was wir kurz-, mittel- und langfristig hinkriegen. Und was wir auch dann letztendlich auch nachvollziehbar und auch einklagbar für Menschen mit Behinderung hinkriegen, weil sonst haben die immer draußen das Gefühl, ist ja toll, was ihr da alles macht und was ihr wollt und was ihr redet, aber was hat es mit mir zu tun, was hat es mit meinem Leben zu tun? Und die Gefahr sehe ich im Moment und denen müssten wir auch als Politiker entgegenwirken, dass es wirklich konkrete Dinge für den Lebensalltag gibt. Und zum Schluss möchte ich einfach nochmal sagen, wir müssen auch bei der Diskussion, ich habe es jetzt versucht, so ein bisschen zwischen Stadt und Land nochmal klar zu machen, wir haben hier schon ganz gute Voraussetzungen in der Stadt Erfurt. Wenn wir nur ein paar Meter rausfahren in den ländlichen Bereich, wird jeder, der mobilitätseingeschränkt ist, eben sehen, dass es leider auf dem Land ganz anders aussieht. Und da hat man so ein bisschen eine Leuchtturmwirkung und die hat man auch als Erfurt im Tourismusbereich. Ne? Und das ist ja auch nicht von heute auf morgen entstanden, sondern das ist auch über Jahre, Jahrzehnte lange tolle Arbeit passiert. Und da hoffe ich auch, dass so ein Maßnahmeplan für die Stadt letztendlich seins dafür tun wird. Und ja, manches dauert halt leider ein bisschen länger. Ich wünsche mir, dass es schneller geht, aber nach uns geht es leider nicht.
Dann zum Thema Bewusstseinsbildung möchte ich mal auf eine ganz banale Sache eingehen. Öffentlicher Personennahverkehr. In Erfurt funktioniert das schon relativ gut, aber gerade, also ich glaube auch, es nimmt Herr Notnagel keiner übel, dass er heute mit dem Auto hier angereist ist. Um in den Landkreis Schmalkalden-Meiningen zu kommen mit dem Zug, bin ich länger unterwegs, gerade am Wochenende, als wollte ich nach Dresden oder Berlin oder sonst wohin fahren. Wie weit ist denn das Bewusstsein zu bilden oder fortgeschritten, dass viel mehr Menschen wieder auf den ÖPNV umsteigen, damit der ausgebaut wird? Oder das, was mal war, die ganzen Einschränkungen, die es jetzt gibt, dass man da wieder umdenkt und das wieder vorantreibt?
Herr Spring hat sich gemeldet.
Ja, wenn wir schon bei dem Stichwort ÖPNV sind. Die Eingangsfrage war ja, was hat sich seit letztem Jahr geändert? Letztes Jahr haben wir uns in einer ähnlichen Gruppe wiedergefunden. Eine Sache, die gerade für Blinde und Sehbehinderte wichtig ist, ist die sprechende Straßenbahn, ÖPNV. In Erfurt sind mittlerweile eine ganze Anzahl Straßenbahnwagen dergestalt ausgestattet, dass sie an der Haltestelle sagen, Linie 3 Richtung Urbicher Kreuz oder Linie 2 Richtung Domplatz etc. Eine ganz wichtige Sache, wenn gerade drei oder mehr Straßenbahnlinien an einem bestimmten Punkt verbunden sind, damit man nicht in eine falsche Straßenbahn einsteigt. Das ist eine banale Geschichte, hat aber ewig lang gedauert, bis es mal bei den Stadtwerken durchgesetzt war, dass man sich darum kümmert. Vielen Dank, liebe Carola, für die Unterstützung, die du dabei geleistet hast. Ist für blinde und schwer sehbehinderte Menschen ein erheblicher Fortschritt. Mike Notnagel hat es angedeutet, barrierefreier Tourismus. Die Erfurter Tourismus GmbH bietet Stadtführungen für blinde und schwer sehbehinderte Menschen an. Läuft hervorragend. Hat mittlerweile einen bundesweiten Ruf. Frau Thierbach hat es doch eigentlich zusammengefasst. Wir müssen uns überlegen, was brauchen wir und in welchem Zeitrahmen, mit welchen Mitteln, mit welchen Zielsetzungen gehen wir dort an die Umsetzung dran. Das ist immer wieder die gleiche Sache. Dazu brauche ich Mehrheiten, egal ob im Landtag oder im Stadtrat. Dazu brauche ich ein entsprechendes Bewusstsein. Und dazu brauchen wir auch zum Schluss finanzielle Mittel. Die sprechende Straßenbahn war auch nicht ganz billig. Mal auf dem Weg weitergehen, ist das hervorragend. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade bei dem Nahverkehr in Thüringen vermehrt auch Rücksicht auf Belange behinderter Menschen genommen wird. Frau Sabat hat es zu Recht gesagt, es ist leichter nach Dresden zu kommen von Erfurt aus, als irgendwohin in den Thüringer Wald. Auch da wäre es sinnvoll, sich mal vermehrt Gedanken zu machen.
Herr Waluschek. Wenn es nur ein Satz ist.
Ja, ich glaube, also ich habe den Entwurf für den neuen Vertrag des Regionalverbunds Mittelthüringen gerade im Entwurf gesehen. Und genau dort, in diese nicht warten, sondern genau dort jetzt die Mitsprache haben wollen für die betroffenen Verbände, also Behindertenstrukturen, Ich weiß, dass dort enthalten ist die Verhandlung über Sozialticket. Aber über barrierefrei habe ich dort nichts gelesen. Das ist ja nun wieder nicht nur Erfurt. Ja, aber und da müssten und der muss in Weimar genauso wie Weimarer Land, wie wir haben noch ein paar Apolda, Jena. Also hier ist jetzt so ein ganz typischer Punkt, nicht warten, dass andere es tun, weil diese Tippeltappeltour, die ich meinte, Entschuldigung, ist mehr als ein Satz. Man muss manchmal, nein, wer die Barrierefreiheit im Kopf hat, der muss die plötzlich immer an Ecken, die müssen an Ecken wach werden, wo man es eigentlich nicht erwartet. Und deswegen denke ich, an der Stelle müsste jetzt die aktive Beteiligung, du kriegst ihn ja. Nein, der kommt ja jetzt, aber vorneweg muss man es wissen. Deswegen sage ich es ja auch. Bevor der verabschiedet wird, muss jemand wissen, das habe ich hier gemacht, dass das Ding im Vertrag gegenwärtig erarbeitet wird.
Herr Watuschek.
Ja, also Mobilität ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt bei Inklusion. Die ÖPNV hier in Erfurt, sprich die EFAG, die möchte ich an dieser Stelle auch mal loben. Wir arbeiten hier in Erfurt in der AG Barrierefreies Erfurt und haben da eine sehr gute Zusammenarbeit, wo wir auch kritische Dinge ansprechen, die noch nicht so gut laufen. Und wo es eben wirklich schlecht aussieht, wurde angeschnitten. Das ist die Deutsche Bahn, auch die Bahnhöfe. Ich kann nur mal ein Beispiel sagen. Ich bin über die Feiertage nach Meiningen mit der Regionalbahn gefahren. Das ging sogar ohne Anmeldung sehr gut. Die haben eine Rampe im Zug, die wird einfach hingelegt und ruckzuck ist man drin mit dem Rollstuhl. Als ich allerdings dann mit der gleichen Bahn nach Neudietendorf fahren wollte, also nur 10 Minuten, bin ich, weil ich unsicher war und das erste die zweite Fahrt war, nochmal zum Bahnhof hingefahren und habe gesagt, das ist doch diese und diese Linie, mit der kann ich doch fahren. Na, um Gottes Willen, das geht doch nicht, sie kommen doch nach Dietendorf nicht raus. Und da war ich völlig entsetzt, weil wo kriegt man das mit und was wäre passiert, wenn ich mich nicht informiert hätte? Hätte ich dann bei Minusgraden auf dem Neudietendorfer Bahnhof gestanden und wäre nicht mehr weitergekommen. Ja, zum anderen, wenn ich einmal das Wort habe, möchte ich sagen, Inklusion heißt ja nicht nur Bildung, es heißt auch Arbeit, Wohnen, Leben. Und für mich ein wichtiger Punkt, der leider immer so ein bisschen runterfällt, ist Freizeit. Also Freizeit ist für mich ein wichtiger Punkt, um überhaupt eine gewisse Lebensqualität zu erreichen. Und die kann ich nur erreichen, wenn ich überall Zugang habe. Sprich, Barrierefreiheit hergestellt ist. Also mein Satz ist immer, Inklusion wird ohne Barrierefreiheit nicht möglich sein. Und das ist der wichtigste Punkt, der in alle Bereiche, ob das Arbeit, Schule, Freizeit, wie schon genannt ist, vorhanden sein muss. Und was eben ein Problem hier in Erfurt ist, das sind die privatwirtschaftlichen öffentlichen Gebäude, sprich Gaststätten, Arztpraxen, ein ganz wichtiges Thema. Man hat als Rollstuhlfahrer keine freie Arztwahl. Wenn man einen Arzt aufsucht, der zum Beispiel ein Facharzt sein soll, wird es ganz, ganz schlimm. Und das sind so Dinge, wo man noch ganz große Verbesserungen haben muss.
Frau Schnabel?
Ja, der Herr Waluschek hat gerade das Thema Freizeit angesprochen. Der bewegt nicht sehr. Also ich vertrete ja den Bundesverband Behinderter Eltern. Wir sind gerade in Erfurt mit einem Projekt an den Start gegangen, um die Situation behinderter Eltern zu verbessern. Und wir stehen zum Beispiel auch vor dem Problem, dass Räume, also Familienzentren zum Beispiel, die ja ein Ort der Zusammenkunft sein soll von Familien, eben auch nicht für behinderte Eltern zugänglich sind. Und Also wir planen jetzt zum Beispiel im Juni mit einem Elterntreff zu starten. Und wir haben halt enorme Probleme, um überhaupt geeignete Räumlichkeiten zu finden. Und ich denke, das ist auch so eine Aufgabe, also Räume zugänglich zu machen für Eltern mit Behinderung.
Ja, ja, es stimmt. Familienzentrum am Anger hat zwar einen Fahrstuhl, aber ist alles andere als barrierefrei, noch nicht mal barrierearm. Aber auch dort hat der Protest dazu geführt, dass es ist, wo es ist, nachdem wir es mal also umziehen lassen wollten. Ja, auch in Südost, das ist eine alte Kindereinrichtung, ist barrierearm, aber trotzdem ganz schön problematisch. Aber der Moskauer Platz, das Mehrgenerationenhaus, das Stadtteilzentrum, das ist nämlich auch wieder ist barrierearm. Ja, Haus der Sozialen Dienste ist eine Verwaltung. Ich habe immer keine Lust, dass Vereine in Verwaltung laufen müssen, weil dieser Treffpunkt, ja, und wir haben auch Mehrgenerationenprojekt am Moskauer Platz. Also wenn wir schon diese Häuser ordentlich da haben, dann sollten sie auch genutzt werden. Und ich kann Ihnen nur empfehlen, mit dem Moskauer Platz, mit Menschen e.V., Kontakt aufzunehmen. Da reicht ein Telefonanruf, wenn es nicht klappt bei uns. Weil das sind die Arten, wo man nicht auf einen Inklusionsplan wartet, sondern wo immer vorneweg gedacht werden muss, was wir uns Mühe geben, aber eben nicht immer klappt. Aber Moskauer Platz, Familienzentrum oder Ihre Familieninitiative hat dort garantiert für die Veranstaltung ein gutes Domizil.
Herr Brockhausen? Sie wollten, ich dachte, Sie haben sich gemeldet.
Er wollte mir einen Tipp geben. Ach so. Ich wollte nur Frau Thierbach einen kleinen Tipp geben, aber na, das ist nicht so leicht.
Vielleicht setzen wir an diesem Punkt mal gleich an. Auf Bundesebene gibt es so einen Parallelbericht von der BRK-Allianz, in dem es zum Beispiel auch zum Artikel 19 heißt, dass Teilhabehilfe aus dem Sozialgesetz rausgestrichen werden soll und ein Extragesetz werden sollte. Für Assistenzleistung. Welche Möglichkeiten gibt es denn schon für Eltern mit einer Behinderung, sich Assistenzleistungen zu beantragen?
Es gibt die unterschiedlichsten Leistungen gegenwärtig. Also ich lasse jetzt hier auch ein Stückchen was los. Ja, zum Beispiel Budgetleistung. Alle kennen das Thema, die hier sitzen. Alle wissen, das kann einen erschlagen, das Thema, oder es kann praktisch umgesetzt werden. Ja, die Zahl der Budgets nimmt in Erfurt auch zu. Zum Glück. Aber, ich sage ein großes Aber, ich entdecke etwas mit meinem Sozialamtsleiter, wo wir jetzt überlegen. Wir haben einen Trend, dass sehr viele, die ein Budget haben, wollen nach Erfurt ziehen. Aus der Fläche. Herr Spring sagt, es ist kein Wunder. Also die unterschiedlichsten finanziellen Unterstützungsleistungen gibt es, auch wenn sie nicht ausreichend sind für den Einzelnen oft. Aber wir haben auch die ersten Assistenzarbeitgebermodelle von Behinderten. Das hat auch lange gedauert. Ja, und wir haben, also das sind alles Denkprozesse, bis sowas bewilligt wird. Ja, und wir haben auch schon die tägliche 32-Stunden-Betreuungsmöglichkeiten, weil da hat mich immer jeder blöde angeguckt. Der Tag hat doch nur 24 Stunden. Aber es hat dann irgendwann mal in den Köpfen Klick gemacht.
Vielleicht Frau Steinecker, ja.
Es geht ja jetzt um das Thema Elternassistenz und nicht um persönliche Assistenz für Menschen mit Behinderung. Und bei der Elternassistenz ist aber tatsächlich das Problem, dass die Elternassistenz häufig über die Eingliederungshilfeleistungen bezahlt werden muss und die Eltern, die behindert sind, zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe hin und her geschoben werden.
Ach, links, da rechts weitergehen.
Genau, das ist das Problem und das ist ein Problem, was auf Bundesebene geklärt werden muss. Da hatten wir im Thüringer Landtag vor circa 2,5 Jahren einen Antrag. Den haben wir lange beredet und es gibt auf den unterschiedlichsten Ebenen, also vor allem auf Bundesebene, ja Vorstellungen von Ihrem Bundesverband, was geklärt werden müsste. Man muss einfach wirklich nur eine Bundesratsinitiative, eine Gesetzesänderung machen, um dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Und das sage ich einfach, hier haben Gottes Mühlen bis heute noch nicht fertig gemalt. Und das ist so frustrierend, denn Ihre Vorschläge aus Ihrem Bundesverband liegen, glaube ich, mittlerweile 6, 7 oder 8 Jahre sogar schon vor. Und es gibt auf der Sozialministerkonferenz verschiedene Arbeitsgruppen, die sich dieser Problematik angenommen haben. Und bis heute ist keine Möglichkeit und keine Lösung da. Und das macht es so schwierig. Und darum bin ich auch sehr, sehr glücklich, dass es jetzt in Erfurt Sie gibt als Modellprojekt, als Ansprechpartner, weil wie wir das im Thüringer Landtag in den zuständigen Ausschüssen beredet haben, das Thema Elternassistenz, da kann ich mich an Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktion erinnern, die waren ganz überrascht, dass es überhaupt ein Problem gibt. Wir haben dann versucht, mit einer Art Anhörung das Thema noch mal ein bisschen zu verdeutlichen und darum ist es gut, dass es Sie gibt, als Betroffene vor Ort und dass Sie uns auch nochmal oder den Politikerinnen und Politikern, die es noch nicht verstanden haben, wo das Problem liegt, dass man es Ihnen nochmal auf die Sprünge hilft. Und wir brauchen hier den Druck von Ihnen gemeinsam auf die Bundesebene, dass da was geändert werden muss.
Herr Nothnagel?
Naja, eigentlich ist das ja eine unendliche Geschichte. Ne? Und die hängt letztendlich mit der Eingliederungshilfe zusammen und mit der Neuregelung der Eingliederungshilfe. Und das ist nun mittlerweile die zweite Koalition, die es nicht gebacken gekriegt hat. Und es wird eine dritte geben, wo ich dann hoffe, dass es endlich mal von, die Kuh vom Eis kommt. Und vorgestern hat ja in Bremen das Forum der behinderten Juristinnen und Juristen getagt. Und die haben ja nochmal auch abgeändert, den Gesetzentwurf wieder eingebracht. Und ja, wenn Politik endlich mal bereit wäre, diesen Denkansatz und diesen juristischen Ansatz aufzunehmen und das dann tatsächlich auch mal in Gesetzesform zu gießen und zu beschließen, wären das alles nur noch Pseudodiskussionen, die wir heute führen. Und dann wäre dieses Problem endlich gegessen. Und es wäre für uns eine Riesenerleichterung und eine Riesen Qualitätsverbesserung, dass wir endlich aus dieser Sozialhilfe rauskommen, weil das hat eh nichts mehr mit Inklusion und UN-Konvention und Menschenrechten zu tun, dass wir endlich aus dieser Vermögens- und Einkommensabhängigkeit herauskommen, was ja dann gerade bei Elternassistenz nochmal das Riesenproblem ist, dass ich letztendlich nie in der Partnerschaft leben dürfte nach dem Gesetz, weil meine Frau, meine Partnerin letztendlich dann ihr Einkommen, ihr Vermögen immer dafür hergeben müsste und wir immer auf, egal wie viel Geld wir dann letztendlich monatlich zur Verfügung haben, auf Sozialhilfeniveau leben. Und das, glaube ich, ist einfach nicht mehr zeitgemäß und hier besteht wirklich Handlungsbedarf, das endlich mal zu regeln.
Sie schütteln den Kopf, Frau Thierbach.
Wenn wir weiterhin auf die unendliche Geschichte, die Lösung der unendlichen Geschichte über ein Gesetz warten wollen, sage ich bitteschön, irgendwann wird der Bundestag es verstanden haben und irgendwann wird es dann auch ein Leistungsgesetz in Thüringen geben. Dieses muss politisch sicher alles getan werden und deswegen hatte ich das Budget erwähnt. Man kann nämlich sehr viel tun in einer Kommune, weil nämlich nicht nur die Sozialhilfe dafür zuständig ist, sondern auch das Jugendamt über die Kinder, die Eingliederungsleistungsstrukturen. Und im Budget finden wir alles zusammen. Das Problem ist nur, dass es manchmal nicht passt. Also ich meine jetzt passend zu den Leistungen, die da alle addiert werden. Herr Springer hat mir eben so leise gesagt, das könnt ihr so lange machen, bis das Rechnungsprüfungsamt kommt. Weil wir, bedingt, weil wir machen ja nichts Unrechtes in dem Sinne, sondern wir sagen, wir müssen zwischen den unterschiedlichsten Leistungsansprüchen gucken, was klappt bei Kindern, und das wäre Elternunterstützung über die Eingliederungsleistung, weil die Kinder lässt es sich sogar viel besser ergänzen, und im Jugendamt ist es nicht abhängig von der Sozialhilfe. Und deswegen ist das nämlich ein Riesengemische. Und hier in der Kommune können Sie nicht warten, bis der Bund das geklärt hat. Die Eltern sind da und dann müssen wir gucken, wie wir damit klarkommen. Ich weiß, dass Sie jetzt im Sozialausschuss nochmal Ihr Projekt mit Bundeszuschlag vorstellen wollen. Sie waren bereits bei Herrn Zweigler, und dann müssen wir sehen, wie es konkretisiert werden kann, auch hier, nicht im Projekt, sondern als Unterstützung durch die Kommune. Das Ziel müssen wir dann irgendwie noch haben, wenn Budget nicht reicht.
Frau Steinecker?
Es geht aber insgesamt bei der Thematik nicht primär um die Kinder, sondern es geht darum, dass die Eltern Assistenz brauchen und dass die Eltern die Hilfe brauchen. Und dadurch ist dann das Problem zwischen Jugendhilfe und Sozialhilfe schon wieder da, weil die Jugendhilfe sagt, sie sind für die Kinder primär da und nicht für die Eltern.
Ich habe da auch nicht gesagt, dass es nicht dieses Problem gibt. Sie brauchen eine Lösung, habe ich gesagt. Und bei Ihnen muss es egal sein, welches Amt wie, wo, was zuständig ist. Wenn wir wirklich die reine Lehre bekommen wollen, warte ich so lange mit Unterstützerleistung, bis es dafür ein Gesetz gibt.
Wie weit sind denn dann aber die Mitarbeiter des Jugendamtes zum Beispiel schon geschult in dieser Hinsicht? Also wenn ich von Müttern höre, die ein Betreuungsproblem haben aufgrund von einer plötzlichen Krankheit, sich ans Jugendamt wenden und die sagen, ja, wir können ihnen nicht helfen, dann müssen wir die Kinder in Obhut nehmen. Und wenn man dann ein bisschen nachhakt, kommt plötzlich raus, dass man schon über das persönliche Budget auch regeln kann, dass jemand dafür bezahlt wird, dass er die Kinder aus dem Kindergarten abholen kann und nach Hause bringen, finde ich, gibt es da schon auch ein Informationsdefizit.
Das kann einzeln vorhanden sein. Wenn eine Mutter, egal ob sie behindert oder nicht behindert ist, krank wird, hat sie zunächst den Anspruch über die Krankenkasse. Genau. Wenn die 6 Wochen um sind, sind wir zuständig. Und dann muss es, die Einzelfalldebatte kann ich hier nicht machen. Was richtig ist, die Leute müssen im Jugendamt, die müssen genauso geschult werden im Spielraum. Das ist richtig.
Und ich glaube, ein anderes Problem ist auch, vielleicht kann Frau Schnabel mir da auch zustimmen, wenn man als behinderte Mutter ganz plötzlich in die Bedrängnis kommt, sich ans Jugendamt zu wenden, hat man immer irgendwie so im Hinterkopf, wo jetzt bin ich behindert, jetzt kommt das, muss ich auch noch zum Jugendamt, da sind die Kinder schneller in Obhut als bei anderen Eltern.
Das Gefühl kann ich niemandem wegnehmen. Es gibt genug Behinderte, die ich im Jugendamt, im Sozialamt beschäftige, selbst im Amt für Bildung. Und der Umgang mit Behinderten ist etwas Normales. Dass es immer die Negativbeispiele auch gibt, möchte ich nicht abstreiten. Sollte sowas passieren, gibt es immer Unterstützermöglichkeiten, indem man wirklich laut und nur laut wäre bei mir anrufen und oder bei Herrn Zweigler anrufen und sagen, also hier Leute, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht. Also ich wüsste kein, ja, wir haben ja bei Herrn Zweigler im Prinzip wie ein Petitionsrecht eingeräumt. Wenn jemand individuell diese Negativerfahrung macht, kann ich nur ermutigen, Anruf die 655-1005, das ist Herr Zweigler, die 6, ja, weil es steht doch, das ist immer so blöd, das steht doch alles im Internet, oder die 655-1701. weil ich möchte eins, gerade in dem Prozess der Inklusion. Zum einen möchte ich nicht behaupten, dass es diese Negativerfahrung nicht gibt. Zum anderen leite ich daraus aber nicht ab, weil bei vielen Fällen Dreie Blödsinn gemacht haben, dass alles so schlecht ist. Das möchte ich auch nicht. Rufen muss derjenige, der die Negativerfahrung macht. Und da denke ich, muss man die Hilfe organisieren, ohne dass wir hier die Insel der Glückseligen etwas sein oder ohne dass wir nicht genau dieselben gesetzlichen Probleme haben wie Sie. Aber das Gefühl, kann ich Ihnen sagen, ist ein falsches Gefühl. Es kann sein, dass sich Mitarbeiter daneben benehmen. Aber der Behinderte an sich hat bei uns ein offenes Ohr. In den Ämtern genauso wie jeder andere. Und Kita-Plätze sind für alle problematisch, wenn man in der Not plötzlich einen braucht. Aber selbst da haben wir jetzt zum 1.8. überhaupt keine Möglichkeit, noch nicht einmal mit Ausnahmeregelung, ab 1. Lebensjahr hat jeder einen Rechtsanspruch. Ich weiß auch nicht, wie ich das alles klären und hinkriegen soll. Aber das wird nicht auf den Knochen von irgendwelchen Behinderten ausgetragen. Dagegen würde ich mich verwahren. Ohne zu sagen, es ist alles Gold, was glänzt bei uns in der Verwaltung.
Herr Notnagel?
Also ich wünsche mir ja überall so eine Sozialbürgermeisterin wie Tamara in jeder Kommune, aber die ist nicht in jeder Kommune so. Und die ist auch nicht, und die ist auch nicht in jeder, letztendlich auch nicht jede Verwaltung reagiert so. Und die Praxisbeispiele zeigen ja, dass es eben jedes Mal und immer wieder ein Einzelkampf ist und es hängt auch davon ab, inwieweit behinderte Menschen letztendlich selbst in der Lage sind, ihre Interessen wahrzunehmen, diese auch vielleicht mit Hilfe von Beratungsstellen durchzukriegen. Aber es ist immer wieder ein individuelles Problem und von dieser Ebene muss endlich weg. Ja, weil wer seine Sachen gut gebacken kriegt, hat Glück. Und wer eben nicht in der Lage ist, hat Pech gehabt, das kann es nicht sein. Und deshalb muss hier eine gesetzliche Regelung her, dass eine Eindeutigkeit einfach da ist und dass es einen Rechtsanspruch gibt darauf und nicht eine Gutwill sozusagen der Verwaltung, weil wir alle Gutmenschen sind. Da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, weil wir brauchen hier eine Rechtssicherheit und nicht jedes Mal den Kampf und Krampf mit einer Verwaltung, weil die Probleme des Alltags sind eh schon schwierig genug und das kommt alles noch oben drauf, was man dann auch noch meistern muss.
Gibt es jetzt, also auch wenn im Publikum viel, Wortmeldungen, Interessen sind, kann sich gern die gemeldet gibt's halt. Werden?
Ja, mein Name ist Wunderlich von der Linken. Ich muss jetzt als Betroffener mal was dazu sagen, zum Thema Elternassistenz. Also es war vor 8 Wochen der Fall, dass meine Ex-Freundin ins Krankenhaus musste, schwere OP. Und da stellte sich die Frage, was passiert mit unserer Tochter? Also meine Stieftochter, ihre leibliche. Und ich muss sagen, über Perspektiv e.V. und über das Jugendamt ging es wirklich problemlos, dass die Kleine in der Wohnung weiter versorgt wurde. Aber das Problem wäre dann aufgetreten, wenn jetzt mit meiner Ex-Freundin irgendwas passiert wäre. Weil ich hätte in dem Moment erstmal nicht gewusst, wo bekomme ich Assistenz für die Kleine her. Also sie hat keine Behinderung, aber ich kann für ein 2-jähriges Kind keine Pflegeleistungen erbringen. Ich kann vielleicht alles andere, aber ich kann nicht die körperliche Pflege übernehmen. Wo bekomme ich in dem Moment Assistenz her? Und ich muss sagen, deshalb bin ich von so einem Projekt sehr begeistert und ich hoffe, dass es nicht nur ein Pilotprojekt bleibt, sondern dass es weiter ausgebaut wird. Weil ich denke mal, es gibt sehr viele Eltern oder Elternteile, die in derselben Situation sind. Vielen Dank erstmal.
War ein gutes Statement, ja. Eine Frage möchte ich trotzdem noch mal in die Runde werfen, denn das Problem, glaube ich, ist hier öfter gekommen, auch durch Herrn Notnagel, auch durch Herrn Waluschek. Wenn wir in Erfurt alles prima machen, können wir uns auf die Schultern hauen, wir können uns die Köpfchen streicheln. Aber wie viel Sinn macht denn das, wenn die Kommune anders kämpft als ein Land? Bei der Bildung sehe ich ganz große Probleme. Ist überhaupt Inklusion an Schulen möglich bei einem föderativen Bildungssystem in Deutschland?
Also ich finde, man muss irgendwo anfangen. Und wenn Erfurt Vorreiter ist, dann ist Erfurt Vorreiter. Und das, Frau Thierbach, Sie haben ja gesagt, dass Sie mit dem, was alles schon noch nicht erfolgt ist, auch nicht zufrieden sein können. Das ist völlig klar. Und man muss einfach wissen, wenn man sich auf den Weg der Inklusion begibt, man gibt sich auf einen langen Weg. Das ist nicht mehr schnell gerupft und dann ist das passiert. Also man braucht dafür einen ganz langen Atem, aber man muss anfangen. Und hier ist angefangen worden, das Land oft in ländlichen Gebieten und so weiter, geht das, dafür gilt das ganz genauso. Und darum, wir stehen hier für Thüringen gesehen an einem Anfang und deshalb mache ich das auch als Behindertenbeauftragter der Landesregierung mache ich eine Veranstaltung im Juni, wo ich die Landkreise und Kreisvereinstädte und so weiter zusammenfasse und denen sage, bitteschön, so kann oder könnte ein Plan für euch, für eure Kommune und so weiter aussehen. Das heißt, wir haben sehr viele Kommunen, die dort arbeiten müssen und werden. Und jetzt haben wir den Plan auf Landesebene. Ich sage den Plan auf Landesebene. Und jetzt muss das auf kommunaler Ebene weitergegeben werden, sodass wir die drei Schritte haben, Bundesebene, Landesebene und Kommunalebene. So viel wollte ich dazu sagen.
Frau Stange.
Ich denke, es braucht vor allen Dingen vor Ort in der Stadt oder in den Landkreisen wirklich engagierte Personen, die dafür brennen und dafür kämpfen. Und jetzt sage ich es mal für Erfurt, hätten wir es in Erfurt nicht 2010, ich glaube 2010, gab es Mehrheiten im Stadtrat, die diesen Stadtratsbeschluss auf den Weg gebracht haben, dann wäre auch Erfurt noch nicht so weit, wenn es nicht politische Konstellationen geben würde, die es so wollten. Und Mike Notnagel hat es erzählt aus seinem Landkreis, da sind andere politische Konstellationen vorhanden und darum wurde es einfach nicht gewollt. Und es braucht wirklich Menschen, die sich dafür einsetzen. Und da kann man nicht nur auf die Behindertenverbände oder die betroffenen Verbände hoffen und warten, sondern da braucht es wirklich die Unterstützung von Politik. Und darum sage ich, ist es für mich auch gar keine Diskrepanz zwischen Land und Stadt sozusagen, wenn Erfurt Vorreiterrolle übernommen hat, sondern wenn wir in der Stadt ein bisschen besser, ein bisschen schneller und ein bisschen auch mit den Betroffenen intensiver gearbeitet haben, dann können wir uns in der Stadt auf die Schultern klopfen und sagen, wir waren halt besser wie das Land, ne? Und können das und müssen das immer wieder dokumentieren. Aber es gibt genauso viele Dinge, wo ich auch noch nicht hier zufrieden bin. Ich sage mal, das ganze Thema Schule. Ja? Da könnten wir ja noch stundenlang drüber uns unterhalten. Das haben wir im letzten Jahr gemacht, das Thema Inklusion in der Bildung hier beredet. Da sind wir nicht viel weitergekommen. Da gibt es diese unterschiedlichsten Auffassungen noch. Frau Thierbach hat vorhin davon gesprochen. Da gibt es auch noch die unterschiedlichen Auffassungen, auch im Land, auf was die Sonder- oder das Förderschulgesetz anbelangt. Also ich hätte es längst abgeschafft, sage ich mal. Ich hätte es integriert in ein ganz normales Schulgesetz, die ganze Thematik. Da sind wir noch nicht. Darum braucht es auch den Druck von unten und dann bewegt sich vielleicht auch das Land.
Also wenn ich mir überlege, ich bin jetzt 47, also vor 40 Jahren bin ich eingeschult worden. Und wenn ich mal die Geschichte meiner Eltern, das war damals noch DDR, das war aber auch, da kam die Amtsärztin, hat festgelegt, du musst ins Heim, weil du bist behindert, du bist anders und du musst in die Sonderschule. Und wenn ich mir die Geschichten heutzutage angucke, 40 Jahre später, die sind nicht viel anders. Aber wir reden von Inklusion, wir reden von inklusiver Schule. Und wenn ich mir Diskussionen bei Pädagogen angucke, ich will nur ein Beispiel erzählen, was ich letztes Jahr in Berlin erlebt habe, im Abgeordnetenhaus. Da hat das Kommunalpolitische Forum meiner Partei dort eine Veranstaltung gemacht mit 200 Lehrerinnen und Lehrern. Und da kam zum Schluss ein Statement einer Lehrerin, die dann gesagt hat, wenn die Behinderten zu mir in die Schule kommen, dann höre ich auf, dann gehe ich, weil ich habe Angst vor denen. Ich bin nicht vorbereitet. Und das hat mich erstmal sehr, sehr wütend gemacht auf der einen Seite. Aber wenn ich mal länger darüber nachdenke, glaube ich, hat die Frau endlich mal die Wahrheit gesagt, was viele denken und viele fühlen, aber sich nicht getrauen zu sagen. Und da, glaube ich, hat Politik noch ein großes Stück Verantwortung, auch diesen Pädagoginnen und Pädagogen ihre Angst zu nehmen. Wir beißen nicht, ne? Aber es müssen halt auch Voraussetzungen geschaffen werden. Und wenn ich dann hier schaue in Thüringen, wir reden von Inklusion, wir machen zum Teil Inklusion, aber das Geld geht man nicht mit rüber. Und das bleibt dann bei den Eltern behinderter Kinder eben leider so, ja, in der Förderschuleinrichtung sind die Voraussetzungen eben die besseren. Da ist auch einiges geregelt und finanziert. Und wenn ich mich für die inklusive Variante entscheide, ja, dann muss ich halt vieles selber regeln und muss auch vieles selber noch bezahlen. Und solange das so ist, glaube ich, setzen wir keine positiven Impulse in Richtung Bevölkerung, was Inklusion betrifft. Aber naja, wir reden ja eigentlich jetzt schon wieder viel zu viel von Schule und von Bildung, weil Inklusion und UN-Konvention ist wirklich ein bisschen mehr. Und ich habe auch so das Gefühl, wir konzentrieren uns immer ja, sehr häufig nur auf dieses Feld. Es ist halt das ganze Leben, es ist das, also ein Querschnitt. Und da ist halt Bildung und Schule nur ein Mosaik.
Ich denke, weil Bewusstseinsbildung auch bei den Kindern beginnen sollte. Wenn man gemeinsam aufwächst, sind auch die Bedenken und die Sorgen geringer. Was mich mal noch interessieren würde, auch auf Stadtratsebene, wie weit ist es denn da mit der Bewusstseinsbildung im barrierefreien Bauen? Ja, es gibt ja diese Arbeitsgruppe auch in der Stadt und es wird immer wieder, bekommt man das Gefühl, dass ein Votum dieser Arbeitsgruppe dann doch im Sande verläuft und wenn dann so Bauprojekte abgeschlossen sind oder beschlossen werden, wie jetzt aktuell der Fischmarkt, dann doch Dinge umgesetzt werden, die mit barrierefreiem Bauen nicht mehr viel zu tun haben. Wie ist da so eine Entwicklung im Stadtrat?
Erstmal Herr Waluschek.
Ja, also zum Fischmarkt möchte ich sagen, wir haben ja lange darum gekämpft, dass wir eine barrierefreie Straßenbahnhaltestelle dort haben möchten. Das wird also jetzt passieren, das empfinde ich als sehr positiv. Was ich als absolut negativ empfinde, ist, dass wir nicht in die Planung der Bodenpflasterung einbezogen worden sind. Da kommt also jetzt irgendein Pflaster hin, was wir nicht kennen, was wir nicht erprobt haben. Weder für blinde Menschen, die mit ihrem Taststock da drüber laufen müssen und sich nicht orientieren können, oder auch nicht erprobt worden ist für Rollstuhlfahrer. Die werden also, so werde ich das kommen sehen, lieber auf den Gleiskörpern langfahren, weil die werden glatt sein und nicht auf dem holprigen Pflaster. Das empfinde ich zum Beispiel als absoluten Rückschritt. Wir haben viel erreicht hier in Erfurt und ja, das ist eigentlich sehr schade, das hätte nicht sein gemusst. Und ich kann auch nicht verstehen, wenn man schon sagt, Altstadt, da muss ein altes Pflaster hin. Wir haben in der Altstadt hier in Erfurt fast in jeder Straße ein anderes Pflaster. Also von einer irgendwie Konzeption kann hier keine Rede sein.
Frau Stange.
Es ging ja um die Arbeitsgruppe Barrierefreiheit. Und da kann ich immer nur all denjenigen, die da drinnen mit tun, erstmal Danke sagen, weil diese Arbeitsgruppe ist eine, da haben andere Kommunen, würden sich freuen, wenn sie so eine engagierte Mitglieder in so einer Arbeitsgruppe hätten. Ich kann aber auch sagen, und da hast du recht mit diesen Steinen und Pflastern, das ist so, das ist auch an meine Ohren gedrungen, da habt ihr als Arbeitsgruppe andere Vorschläge gemacht, wie sie jetzt umgesetzt werden sollen. Und wir sind darüber informiert worden, auch nochmal der Mike und ich am Rande der letzten Landtagssitzung, wo wir einfach gesagt haben, das müssen wir nochmal mitnehmen in den Stadtrat. Für mich ist es nur im Moment traurig und da fehlt für mich die Rückkopplung. Ich weiß, ihr arbeitet gut und viel und macht ganz viel aufmerksam auf nicht wirkliche Barrierefreiheit, also ich sage nur Erfurter Hof oder ähnliches, ne? Wenn es euch nicht gegeben hätte, da wäre vieles viel, viel schiefer gelaufen. Das sage ich, ich würde mir wünschen, und jetzt bin ich Stadträtin mit von Erfurt, wenn eure Ideen nochmal auch an die Fraktionen rückgekoppelt werden, dass wir auch da wissen, wo ihr Kritik geübt habt und vielleicht dann auch nochmal in der Ausschussarbeit diese Kritiken mitnehmen können. Weil das weiß ich nicht zum Beispiel. Ne? Also ich habe da auch niemanden drin. Das muss man einfach mal bereden, ob das machbar ist.
Aber so eine Arbeitsgruppe ist doch sowas Ähnliches wie eine Schulassistenz. Also eigentlich dürfte sie, wenn man so eine 100%ige Inklusion erreicht hat, völlig überflüssig sein. Dann könnte
aber
man
da
sich,
sind wir doch noch
ja,
nicht.
Ja,
ne?
Aber,
da sind wir ja noch nicht.
Genau, also wenn man jetzt aber mal überlegt, ja. wenn der Stadtrat beschließen würde, er lässt bei einer Ausschreibung nur noch Projekte zu, in denen alle DIN-Richtlinien, die es gibt für barrierefreies Bauen, irgendwo Berücksichtigung finden. Dann würden doch all diejenigen, die sich nicht an Kontrastrichtlinien halten oder an Bodenindikatoren oder was es auch immer noch gibt, Scheibenmarkierungen, von vornherein ausgeschlossen sein. Und dann würde das eventuell auch ein Umdenken bei Architekten herbeiführen, dass die sagen, okay, wenn eine Kommune schon darauf Wert legt, dann muss ich mich damit auch mal beschäftigen.
Also ich wollte noch ganz kurz darauf antworten, direkt auf Carolas Stange. Es gibt ja Protokolle von unserer Arbeitsgruppe. Und wenn da keiner von den Fraktionen mit dran teilnimmt, kann man die ja wenigstens anfordern vielleicht. Weil ich glaube, zu wissen, dass es im Behindertenbeirat ja auch Fraktionen daran teilnehmen. Und die AG Barrierefreiheit ist ja eigentlich eine Untergruppe vom Behindertenbeirat. Also dürfte das eigentlich kein Problem sein.
Doch, die Kommunikation ist immer das Problem. Die Kommunikation ist der Ausgang, wenn die fehlt, für alle Probleme. Es ist eine Illusion, dass wir alles wissen könnten. Dafür ist Erfurt so klein wie das größte Dorf mit Straßenbahn in der Bundesrepublik, trotzdem zu groß, als dass wir das alles wissen können. Mir ist nicht bekannt, dass am Fischmarkt in der Art gepflastert wird, wie ich Weimar verfluche. Weil nämlich über nur blau. Was? Nö, ich nehme Weimar, da kann man auch nicht laufen. Weil dort hat man überall, und jetzt komme ich nämlich zu einem Problem. In der sogenannten Innenstadtsatzung haben sie nur diesen Blaukopf, rutsch dich kaputt oder fall daneben. Ja, selbst ich kann da nicht richtig laufen. Mir ist nicht bewusst. Und nicht bekannt, aber das nehmen wir einfach mit, dass angeblich eine Pflastermethode entstehen sollte, die Probleme bringt für alle, ob nun Blindenleitstrukturen oder ob das Rollstuhl ist, weil daran haben sich alle gewöhnt. Wenn wir immer sagen, wir nehmen was ganz Freches, fahren Sie doch mit dem Kinderwagen. Wir nehmen manchmal gar nicht mehr, sondern wir machen wirklich Barrierefreiheit im Sinne, weil die nicht jeder will behindert sein, aber einen Kinderwagen haben sie alle mal geschoben. Also selbst sowas hilft, in die Köpfe zu kriegen. Das konkrete Problem nehmen wir mit. Es ist überhaupt noch nicht vergeben zum Bepflastern, denn wir gehen ja gerade in die Tiefe nach unten. Ich hoffe nur, dass es nicht die Innenstadtsatzung ist. Und wenn, dann muss es eben geändert werden. Aber solche, und da bin ich bei der Arbeitsgruppe Bau, so viel können Sie gar nicht abfordern, wie es leichter wäre, wenn einfach eine kurze Info kommt. Sie sind in der Tretmühle drin, das ist alles in der Tretmühle schon Routine, auch die Einhaltung, dann geht nichts da schief, ist das aber noch nicht drin, dann kann es passieren, es wird vergessen. Und wenn dann sowas entsteht, ich hoffe, sie irren sich, hoffe ich ehrlichen Herzens, dann muss, ist es nur die Kommunikation mit uns, damit wir überhaupt erfahren, was los ist. Herr Zweigler, wissen Sie was vom Blaukopf und sonst? Ja, los geht's. Also auf jeden Fall, egal was er jetzt sagt, werde ich auf jeden Fall noch einmal auch
Partner sein. Wenn Sie die nächste Stunde sich jetzt Zeit nehmen, dann zuzuhören. Ne? Also es ist Folgendes. Also die Leistungen sind natürlich ausgeschrieben und auch vergeben. Ne? Es ist so, dass also die Stadtgestalter an der Stelle eine Lösung haben wollten. Vorbild, wer es kennt, Bad Langensalza. Ne? Das sind keine Kopfsteinpflastersteine, sondern das ist ein Basaltstein, der an der Oberfläche, sogenannte geflammte Oberfläche hat. Das ist also bei weitem nicht so rumpelig wie ein Kopfsteinpflaster. Ne? Aber es ist also dem Bauausschuss bekannt gewesen, dass die Arbeitsgruppe die Forderung aufgemacht hat, wir wollen dort ein Laufband haben, also unabhängig von dieser relativ unruhigen Oberfläche zusätzlich eine Möglichkeit von einem Ende zum anderen zu kommen, das glatt zu gestalten. Diesem Wunsch ist der Bauausschuss nicht nachgekommen.
Nochmal, dem Laufband.
Ja. Ne? Also vielleicht, weil Herr Waluschek vorhin sagte, es ist kein System zu erkennen. Also sagen wir, in den letzten 5 Jahren ist das System doch so langsam, hat sich langsam durchgesetzt. Wenn Sie sich die Johannesstraße angucken, jetzt im Moment die Andreasstraße, die Futterstraße und so weiter, da sehen Sie, also es setzt sich so durch, rechts und links Kleinpflaster, in der Mitte ein sehr schön belaufbares Laufband, Bahnhofstraße, Anger sowieso alles das Gleiche und genauso kommt es jetzt auch in der Schlösserstraße. Ne? Beim Fischmarkt wollte man eben etwas anderes haben und es hat sich eben trotz unserer Forderung sich nicht durchsetzen lassen, im Bauausschuss dort als ein solches glattes Laufband anzubringen. Ich will aber noch mal dazu sagen, es handelt sich nicht um ein rumpeliges Kopfsteinpflaster und, was ganz wichtig ist, es verletzt auch keine Norm. Das heißt, also wenn wir verlangt hätten, also ihr macht alles diengerecht, ne, dann wäre auch diese Lösung möglich gewesen. Denn es gibt keine Norm im Tiefbau, die vorschreibt, wie unruhig eine Oberfläche oder wie ruhig eine Oberfläche zu sein hat. Es gibt auch keine Norm, die vorschreibt, dass es ein solches Laufband gibt. Das ist bei uns mittlerweile sozusagen Usus in der Stadt und nur an dieser Stelle hat der Bauausschuss ganz bewusst gesagt, nein, wir machen es trotzdem nicht. Ne? Aber es gibt also keine gesetzliche Vorschrift, die dazu gezwungen hätte. Das nur noch mal zur Verdeutlichung. Ne? Wir haben auch klargestellt, nachdem wir diese Exkursion gemacht hatten in Bad Langensalza am vergangenen Sommer, dass wir eine optische und taktile Grenze zur Abgrenzung zum Gleiskörper herstellen. Das kommt also auch. Ne? Das heißt, zu diesem dunklen Basalt kommt ein heller Granit, der glatt geschnitten ist, der sich dagegen setzt, dann wieder zum Gleiskörper rüber. Also es gibt auch taktile und optische Hinweise. Was es eben nicht gibt, was als letzte Konsequenz sozusagen von dem, was wir gefordert haben, nicht gekommen ist, ist also tatsächlich so ein glattes Laufband, wie es eben mittlerweile eigentlich überall ist. Also wie Sie es in der Bahnhofstraße zum Beispiel gut sehen können oder in der Johannesstraße. Das nur zur Erläuterung für den Hintergrund. Ne? Die haben es gewusst. Also es ist nicht etwa so gewesen, dass es ein Kommunikationsproblem gegeben hat, sondern es ist so gewesen, dass eine ganz klare Ansage seitens der Arbeitsgruppe an den Ausschuss gegangen ist. Und der Ausschuss hat gesagt, ja, wir haben es zur Kenntnis genommen.
Etwas, was ich nicht wusste. Tut mir leid.
So viel zur Kommunikation.
Ja, nee, naja, also um die Bauämter kümmere ich mich ehrlichen Herzens nicht.
So, ich möchte diese Runde mit dem Stichwort Kommunikation auch beenden. Ich denke, es gibt noch viel zu bereden und wir treffen uns im nächsten Jahr hier wieder am 5. Mai. Ich bedanke mich beim Schauplatz am Dom, dass wir das gemütliche Café benutzen dürfen und für die freundliche Bewirtung.
Wir bedanken uns bei unseren Gästen. Und natürlich auch bei den Gästen, bei den Interessierten, Erfurterinnen und Erfurter, die zu Gast waren zu diesem Gespräch. Wir hoffen, dass auch Sie das Thema Inklusion noch weiter nach außen tragen.
Und einen schönen Sonntag.
Tschüss.